Ich freue mich sehr, wieder einmal unter euch zu sein. Es hat sogar einige gegeben in der Gemeinde, die mich wiedererkannt haben. Einer aus eurer Mitte meinte allerdings, mit dem blauen Jackett, der roten Krawatte und der Haarfarbe sehe ich aus wie Donald Trump. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich das als Beleidigung auffassen soll oder als Ehre. Aber ich habe vorhin schon zum Philipp gesagt, solange ich nicht so vor euch stehe, ist vielleicht die Gefahr nicht so groß, mich zu verwechseln. Gut, also, Spaß beiseite, ernst, komm her. Liebe Gemeinde, es gibt in der Heiligen Schrift viele Verheißungen oder Feststellungen, die sozusagen immer funktionieren und eigentlich von allen gerne gehört werden. Dazu gehören Verheißungen wie: Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Ihr kennt das, 1. Petrus 5, 7. Oder das, was ich gestern gelesen habe am Anfang des Christologieunterrichtes: Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, Jesaja 40, 31. Oder manchmal kann auch eine Ermutigung so ein Satz sein wie: Unser Heil ist jetzt näher, als da wir gläubig wurden, nach Römer 13, 11 und so weiter. Und solche schönen und positiven Dinge finden sich auf den Seiten der Heiligen Schrift in ungeahnter Fülle. Aber dem gegenüber steht unsere Wirklichkeit. Spüren wir immer wieder deutlich auch das andere, die Schwere, die auf unsere Tage drückt, die dunklen Wolken, die über unserem Land, über unserer Welt und manchmal auch über unserem Leben hängen. Oder sogar die schiere Finsternis, die manchmal mit Macht hereindringt und jede Sonne aus unserem Leben vertreiben will. Und wir empfinden uns vielleicht wie hineingeflochten in ein Gewebe, aus dem wir uns im Augenblick nicht herauswinden und von dem wir uns nicht befreien können. Dieses Gewebe kommt mir in der Tat oft vor wie ein Spinnennetz. Und jeder mag hier seine eigenen Empfindungen zu aussagekräftigen Bildern schmieden. Auf alle Fälle, so denke ich, ist es immer wieder einmal gut, wenn wir einmal wieder einen Vers der Bibel als Begleiter zugeteilt bekommen, der dann treu an unserer Seite steht und mit uns geht. Und mehr noch, der die schwere Wolkenbank aufreißt, unter der wir manchmal unseren Weg in dieser Welt zu gehen haben. Und der das helle und klare Sonnenlicht hereinströmen lässt. Wir brauchen etwas, was uns sozusagen am Rande des tosenden Kataraktes hält. Wir brauchen etwas, was uns mitten im Unheil der alten Ordnung ermutigt und aufrichtet. Und zu diesen Versen gehört sicher auch die berühmte Verheißung aus dem Buch Josua, Kapitel 1, 5b, die eigentlich hier erscheinen sollte, aber leider nicht erscheint. Kommt sie? Ah, da ist es ja. Wunderbar. Schön. Also nochmal, zu diesen Verheißungen gehört auch das berühmte Versprechen Gottes aus dem Buch Josua, Kapitel 1, 5b, das für mich immer etwas Tröstliches hat. Hier ist nun dieses Wort zunächst einmal in verschiedenen Übersetzungen. Entschuldigung, das war der falsche. Jetzt so. In allen gebräuchlichen Varianten der Lutherbibel heißt dieser Vers so. Ich lese den ganzen Vers. Da sagt Gott zu Josua: Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Und dann kommt dieser schöne Satz: Ich will dich nicht verlassen noch versäumen, oder ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Ich habe mal weiter nachgeschlagen. Die Elberfelder Bibel, die ja unter uns immer noch als die grundtexttreueste gilt, übersetzt so: Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Eine moderne Übertragung, Hoffnung für alle, gibt wieder mit: Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Und eine andere moderne Übertragung, die Gute Nachricht, fasst es so: Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Dann habe ich nochmal bei Hermann Menge nachgesehen, der sagt so: Ich will dir meine Hilfe nicht entziehen und dich nicht verlassen. Und zum Schluss, damit wir das ganze Panorama haben, noch die Einheitsübersetzung. Dort heißt es: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Und auch wenn es die Einheitsübersetzung ist, um die Wahrheit zu sagen, das gefällt mir eigentlich fast am besten. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Ihr habt jetzt gesehen, die Formulierungen haben sich in verschiedenen Zusammenstellungen wiederholt. Aber dennoch sind sie es eigentlich allesamt wert, dass man sie zitiert. Denn aus allen klingt immer wieder nur die eine tröstliche Botschaft herüber. Da ist einer, der bleibt treu, auch wenn alles andere um uns herum zusammenbricht. Wenn Menschen uns verlassen und wenn die ganze Welt und vielleicht manchmal sogar Teile der Gemeinde Jesu uns gewissermaßen die Zunge herausstrecken. Er bleibt auch dann treu, wenn wir selbst versagen und an unseren eigenen Maßstäben und Erwartungen 10-mal scheitern. Ich habe weiter nachgedacht über unseren Vers und es soll nun eine ganze Predigt daraus werden. Und so habe ich überlegt, ja, in welchem Zusammenhang erscheint denn dieser Bibelvers und wo wird er in der Bibel noch verwendet? Und aus diesen Überlegungen heraus ergab sich dann für heute Morgen die Dreiteilung der Predigt. Und so möchte ich nun als erstes sagen: Du brauchst Josua 1,5b und darfst diesen Vers für dich verwenden. Erstens, wenn ein geistliches Vorbild dich verlässt. Und um zu erklären, was ich damit meine, möchte ich jetzt noch die ersten 5 Verse von Josua 1 komplett zitieren. Dann habt ihr den Zusammenhang. Da steht: Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und das ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang, das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Das ist der historische Zusammenhang, in dem unser Text steht. Wir schreiben etwa das Jahr 1406 vor Christus. Mose, der Mann Gottes, ist gestorben. Mose, der Gottes Werkzeug dafür war, das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten zu führen. 40 Jahre lang hatte er es danach auf seiner unfreiwilligen Wüstenwanderung begleitet. 40 Jahre lang, bis die gesamte Wüstengeneration wegen ihres Unglaubens ausgestorben war. Denn so hatte Gott es angeordnet, nachdem die 12 Kundschafter aus dem Land Kanaan zurückgekommen waren. 2 von ihnen hatten das Volk ermutigt, Josua und Kaleb. Aber 10 von ihnen hatten das Herz des Volkes mutlos gemacht. Und den Miesmachern war mehr geglaubt worden als den beiden Visionären. Und damit brachte das Volk zum Ausdruck: Wir wollen nicht auf die Kraft und Hilfe des lebendigen Gottes vertrauen. Und das war eine derartige Beleidigung für Gott, und das nahm er ihnen so übel, dass er sie für 40 Jahre in der Wüste umherirren ließ. Alle, die mir nicht vertraut haben, so bestimmte er, alle, die mir nicht vertraut haben, müssen erst sterben, ehe das Volk ins gelobte Land kommen kann. Und auch Mose selbst durfte nicht ins gelobte Land. Er hatte am sogenannten Haderwasser gezweifelt und den Felsen erneut geschlagen, wie schon einmal, statt wie angeordnet nur zu ihm zu sprechen. So sollte er dem Volk Wasser aus dem Felsen hervorbringen. Aber er schlug den Felsen wieder im Zweifel und im Ungehorsam. So musste es auch für ihn vom Berg Nebo aus bei einem sehnsuchtsvollen Blick hinüber ins verheißene Land bleiben. Und Josua? Josua gehört zu den wenigen Gestalten in der Bibel, von denen uns, soweit ich mich erinnere, nichts Negatives berichtet wird. Ähnlich wie Josef oder Daniel erscheint er durch sein ganzes Leben hindurch eigentlich in einem ausschließlich guten Licht. Höchstens in der Sache mit den Gibeonitern könnte man sich die Frage stellen, ob es so ganz hingehauen hat, aber im Wesentlichen war sein Leben in Ordnung. Und Josua war der Diener des Mose gewesen. Die Bibel berichtet in 2. Mose 24, 13, da machte sich Mose auf mit seinem Diener Josua und stieg auf den Berg Gottes. Josua war also an jenem denkwürdigen Tage zumindest mit auf den Gipfel des Sinai gestiegen, als Mose die Tafeln des Gesetzes empfing. Und als sie vom Berg Gottes zurückkamen, da finden wir die beiden im Gespräch miteinander. 2. Mose 32, 17 vermerkt, als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte, sprach er zu Mose: Es ist ein Kriegsgeschrei im Lager. So interpretierte er seinem Meister gegenüber den Lärm im Lager, der schon von weitem zu hören war. Mose aber hatte hier den größeren Durchblick. Er ahnte schon, dass das Volk sich anderen Göttern zugewandt hatte. Und so war es dann ja auch, wie wir wissen, das Volk tanzte bereits um das goldene Kalb. Wir sehen also hier einen jungen Menschen, Diener eines berühmten Mannes, der auf wesentlichen Stationen mit dabei ist, Diener eines Mannes, mit dem er in engem Verkehr steht, aber er war offensichtlich noch unerfahren. Aber er lernte dazu. Und dann gibt es noch eine interessante und bemerkenswerte Notiz über ihn in 2. Mose 33, 11. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Dann kehrte er zum Lager zurück. Aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. Sicher hat Josua durch den beständigen Umgang mit dem Mose unvergessliche Eindrücke empfangen. Es mag sein, dass auch Josua das Angesicht des Mose nicht unverhüllt sah. Auch er hätte den Anblick göttlichen Glanzes auf diesem Gesicht wohl nicht ertragen. Aber der Eindruck, den die Begegnung mit Gott jeweils auf Mose machte, wird auch auf Josua seine Wirkung nicht verfehlt haben. Er wird die Nähe Gottes um den Mann Gottes herum gespürt haben. Er wird die besondere Atmosphäre wahrgenommen haben, die den Mose immer wieder umfing. Den Ernst und die Ruhe, das Gesammelt und Geklärtsein, das von demjenigen ausgeht, der mit Gott in engem Kontakt steht. All das wird auch in dem jungen Josua tiefe Spuren hinterlassen haben. Und unser Vers hier zeigt auch, dass Josua offenbar viel in der Stiftshütte war. Es bleibt allerdings ein wenig unklar, warum er sich eigentlich dort aufhielt. War er dort zur Privatandacht? Das wäre ungewöhnlich gewesen. Kam er vor die Tür der Stiftshütte zur Schlichtung von Streitfällen, wenn Mose nicht da war? Wird uns nicht weiter überliefert. Oder war er dort als Wache? Es wird nicht ganz klar. Aber eines wird deutlich. Josua wollte offenbar ähnlich in der Nähe Gottes leben wie Mose selbst. Was er im Leben des Mose sah, das löste offenbar ein starkes Verlangen in ihm aus, Ähnliches zu erleben. Und es wird noch einmal gesagt in diesem Vers, dass er der Diener des Mose war, nach unserer Übersetzung sogar sein Jünger. Und er wird an Mose manches gesehen haben, was für sein junges Leben prägend war. Heiligkeit färbt ab und Mose war ein heiliger Mann. Und er wird für Josua auch wie ein zweiter Vater gewesen sein. Und sofort fühlen wir uns auch erinnert an die Beziehung, die der Prophet Elia und sein Diener Elisa zueinander gehabt haben. Tja, und was für ein Tag muss das dann für Josua gewesen sein, von dem wir in 4. Mose 27, 18 bis 23 lesen. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn. Und lass ihn treten vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde und bestelle ihn vor ihren Augen und lege von deiner Hoheit auf ihn, damit ihm gehorche die ganze Gemeinde der Israeliten. Und er soll treten vor Eleazar, den Priester. Der soll für ihn mit den heiligen Losen den Herrn befragen. Nach dessen Befehl soll er aus- und einziehen, er und alle Israeliten mit ihm und die ganze Gemeinde. Mose tat, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm Josua und ließ ihn treten vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde und legte seine Hand auf ihn und bestellte ihn, wie der Herr durch Mose geredet hatte. Von jenem Tage an wusste er also schon, dass er einmal in die Fußstapfen des Mose treten würde. Aber als Mose dann auf dem Gipfel des Berges Nebo tatsächlich starb, geschah wohl das, was immer geschieht, wenn jemand stirbt, ob plötzlich oder erwartet. Es ist immer etwas anderes, wenn man von einer Sache die ganze Zeit über nur redet, als wenn sie dann wirklich eintritt. Und nachdem Mose gestorben war, da fuhr dem armen Josua wohl der Schreck in die Glieder. Und er musste sich sagen: Du meine Güte, jetzt bin ich dran. Ich soll jetzt der Nachfolger des Mose sein. Ich bin der neue Mose, für dieses Volk. Und ich hatte doch so gehofft, er würde mir wenigstens noch eine Weile erhalten bleiben. Ich hätte ihn noch so vieles fragen wollen. Und es war immer so schön, dass ich mich noch hinter ihm verstecken konnte und in seinem Windschatten bleiben und segeln, wenn es hart auf hart ging. Vater Moses hat die Sachen schon gerichtet. Und wie gerne hätte ich seiner Auslegung des Gesetzes noch länger zugehört und den Wohlgeruch seines heiligen Wesens noch weiter eingeatmet. Ich wäre so gerne noch eine Weile im Einflussbereich dieser gewaltigen Persönlichkeit geblieben. Aber nun ist er gestorben. Und die kostbare Gemeinschaft mit ihm ist für immer dahin. Meine Welt ist ein Stück leerer, ärmer und kälter geworden. Und seht ihr, deswegen tritt ihm nun Gott entgegen und sagt zu ihm: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Wie heißt es in Psalm 27, Vers 10? Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Und der Herr ließ auch den Josua nicht fallen, nachdem sein geistlicher Vater gegangen war. Ähnlich war es ja später auch bei Elia und Elisa. Als Elia vom Herrn in einem feurigen Wagen mit feurigen Pferden gen Himmel geholt wurde, da rief Elisa voll Entsetzen aus: mein Vater, du Wagen Israels und dein Gespann und sein Gespann. Aber gleich darauf teilte er mit dem Mantel des Elia den Jordan. So erfuhr auch er handgreiflich, der Gott Elias war auch der Gott Elisas. Und siehst du, da ist nun endlich der Berührungspunkt zwischen dem Leben Josuas und auch Elisas und deinem Leben. Es mag sein, dass auch du in vergangener Zeit ein solches geistliches Vorbild gehabt hast, wie Josua und Elisa. Vielleicht war das der Mensch, durch den du zum Glauben gekommen bist. Vielleicht war es dein Vater oder deine Mutter oder sonst ein naher Verwandter, der zu Jesus gehörte. Oder ein guter Freund oder ein geistlicher Leiter oder einfach irgendein Mensch, der dir im Glauben viel bedeutet hat. Und nun ist er gegangen, weggezogen oder heimgegangen. Und du stehst plötzlich wie verlassen da. Die Möglichkeit des vertrauten Gesprächs, die du früher immer hattest, wenn du sie brauchtest, gibt es nicht mehr. Die guten Ratschläge, die du dir früher immer an einer gewissen Stelle holen konntest, stehen nicht mehr zur Verfügung. Und sofern dein Mose noch leben sollte, trotz Telefon und E-Mail, ist es eben doch nicht mehr ganz dasselbe wie früher. Eine Distanz ist eingetreten, die Verhältnisse haben sich geändert. Du fühlst dich vielleicht ein Stück weit wie verlassen und verwaist. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt hier. Manche wissen das. Ich bin in meiner Heimatstadt Schweinfurt im dortigen CVJM zum Glauben gekommen, im christlichen Verein junger Menschen. Und zwar durch einen Mann namens Horst Pirner, der damals dort Sekretär war. Das war etwa 1972, 73, also in grauer Vorzeit. Und Anfang 1974 ging er weg von Schweinfurt nach Augsburg in den Neuaufbau einer Arbeit. Und ich kann euch nur sagen, da war es mir damals auch so, als ob mein Mose oder mein Elia von mir gegangen sei. Und ähnlich war es auch im Februar dieses Jahres, als ein langjähriger Freund nach schwerer Krankheit heimging. Jemand, der für mein Leben prägend war, über 40 Jahre weg. Wenn du in derselben Situation sein solltest, so tritt auch an dich der lebendige Gott heran und sagt dir: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Wenn auch alle gehen, einer bleibt. Und die göttlichen Arme werden dich halten, auch dann, wenn die menschlichen Arme erschlaffen und sinken. Und ich habe schon oft im Leben denken müssen an einen Satz von Oswald Chambers, dem Autor des berühmten Buches »Mein Äußerstes für sein Höchstes«. Das ist ein ernster und schwerer Satz, aber er ist wahr. Oswald Chambers hat einmal geschrieben: Manchmal muss Elisa es lernen, ohne seinen Elia auszukommen. Oder auf unsere eigentliche Geschichte bezogen: Manchmal muss ein Josua es lernen, ohne seinen Mose auszukommen. Ja, das ist wohl so. Und das ist nicht immer ein Spaß. Das ist oft ein harter und schwerer Weg. Gott will uns dadurch eine geistliche Stärke ganz eigener Art verleihen, manchmal sogar erworben im Hochofen der Trübsal und geprüft im Feuer des Leides. Wir sollen auf eine neue Weise geistlich stärker und unabhängiger werden, aber dennoch werden wir nicht weniger gehalten. Vergiss es nicht, falls dein Elia oder dein Mose gegangen sein sollte oder vielleicht im Laufe dieses Jahres oder in nächster Zeit noch gehen wird. Dann, du brauchst Josua 1,5b und darfst diesen Vers auch für dich verwenden. Zweitens, wenn du eine große Aufgabe vor dir hast. Vorhin habe ich gesagt, und nachdem Mose gestorben war, fuhr dem armen Josua wohl der Schreck in die Glieder. Und er hat vielleicht gesagt: Du meine Güte, jetzt bin ich dran. Ich soll jetzt der Nachfolger des Mose sein. Ich bin der neue Mose für dieses Volk. Ja, und da fehlte ihm der alte Mose so sehr. Aber nicht nur das. Josua sollte nicht nur den Platz einer allseits geachteten geistlichen Persönlichkeit einnehmen. Er sollte nicht nur etwas oder jemand sein, sondern er hatte auch eine gewaltige Aufgabe vor sich, nämlich das Volk über den Jordan ins gelobte Land zu führen. Und daran anschließend das ganze Land einzunehmen, vom Süden bis zum Norden. Wenn Josua sich das vor Augen hielt, wurde ihm gerade noch einmal schwummrig. Ein so kleiner Josua und ein so großes Land. 40 Jahre vorher hatte er zwar mit Kaleb zusammen ausgerufen, in 4. Mose 14, 7 bis 9, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber es könnte sein, dabei schwang vielleicht auch noch mit: Und wenn Mose als unser Feldherr vorangeht und ich hinter ihm her, dann wird sicher alles gut gehen. Aber hätte man ihm damals gesagt: Okay, Josua, jetzt führst du allein das Heer an, ich weiß nicht, was er dann vielleicht gesagt hätte. Jetzt jedenfalls, wo Mose tot ist und die gewaltige Aufgabe der Landeroberung vor ihm liegt, jetzt scheint den Josua die nackte Furcht gepackt zu haben. Er sah buchstäblich nicht mehr drüber über den Berg. Und darum tritt ihm nun Gott entgegen und sagt ihm die gnädigen Worte aus Josua 1, 5 bis 9, die wir ja vorhin schon gelesen haben, mit unserem berühmten Vers. Aber ich lese das jetzt nochmal. Nein, wir haben vorhin den Anfang gelesen, nicht Josua 1, 5 bis 9. Jetzt lesen wir hier das. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Das heißt doch aber auch, wenn ich das so lese, so verstehe ich das so, Josua war von Grauen und Entsetzen nicht weit entfernt. Er stand schon mit einem Fuß darin. Und darum hatte er diese große Ermutigung, diese gewaltige Zusage, diese Ermutigungsspritze von Seiten Gottes absolut notwendig. Beachtet allerdings auch, dass mit der mehrfachen Ermutigung auch eine Bedingung verknüpft war. Josua sollte und musste bei den Gesetzen und Geboten Gottes bleiben. Er sollte seine Bibel, soweit er sie hatte, täglich betrachten. Ja, mehr noch, Tag und Nacht. So konnte er sich immer wieder die Verheißungen Gottes in Erinnerung rufen und die schriftlichen Versicherungen der Gegenwart Gottes neu nachlesen. Es besteht also ein enger Zusammenhang zwischen dem Trost und der Ermutigung Gottes, dem Kontakt zur Bibel und dem Bleiben bei ihren Lehren. Und siehst du, von hier aus ist es nun wieder einfach, den Brückenschlag durchzuführen zu dir und mir. Auch für uns liegen immer wieder einmal neue und manchmal schwierige Aufgaben. Im Beruf, in der Familie, in der Gemeinde. Einigen unter uns mag es vorkommen, als hätten sie gewissermaßen einen Eroberungsfeldzug vor sich. Und sozusagen bis an die Zähne bewaffnet, machen sie sich an die Eroberung ihres neuen Landes. Aber wenn es mal einen Moment lang ganz still ist und man genauer hinhört, dann hört man nicht nur die Waffen klirren, sondern auch die Zähne klappern. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es mag sein, dass jemand eine Ausbildung beginnt von euch in einem völlig säkularen Umfeld. Und du kommst dir vor wie eine junge Antilope unter alten Löwen. Da sind 2 oder 3 Jahre Berufsschule zu erobern und eine Stellung und ein Ansehen in deinem Ausbildungsbetrieb. Und du weißt schon jetzt, dass dir dort einige furchterregende Riesen begegnen werden, die nicht angenehm sind. Und du fragst dich, wie du ohne den Mose aus deiner Familie und ohne den Elia aus deiner Gemeinde nur durchkommen sollst. Und die Knie schlottern dir vielleicht buchstäblich. Aber Gott ruft dir heute Morgen zu, wie dem Josua: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Dasselbe gilt für jemanden, der zwar vielleicht keine Ausbildung, aber sonst eine neue, verantwortungsvolle Stelle antritt. Du sollst vielleicht plötzlich eine größere Abteilung leiten. Oder es kommen ganz neue Aufgaben auf dich zu, die viel Einarbeitungszeit erfordern. Oder du musst dich auf einem Parkett bewegen, das bisher ganz und gar nicht dein Umfeld war. Und es wird in jedem Falle mehr an dir dranhängen als je zuvor. Und du siehst dieses weite Land der Verantwortung und der neuen Verantwortung vor dir und spürst, wie dein Herz in die Hosentasche rutscht. Aber Gott ruft auch dir zu: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Mit Gott hast du eine geheime Hilfe und eine unsichtbare Stütze, von der die Welt nichts weiß. Mit Gott hast du einen Berater bei dir, dessen Weisheit und Kraft für alle Anforderungen ausreichen werden. Der Gott der kleinen Aufgaben ist auch der Gott der großen Aufgaben. Und er verwandelt dein Nichts und deine Schwäche in ein Sein und Tun zu seiner Ehre. Und dasselbe gilt auch für Aufgaben oder Ämter innerhalb der Gemeinde Gottes, ein Ältestenamt zum Beispiel oder sonst irgendeine leitende Funktion. Aber Gott verspricht auch dir: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. So, nun kannst du noch deine eigene individuelle Aufgabe hernehmen, vor die du in deinem persönlichen Leben vielleicht gerade gestellt worden bist. All die größeren und kleineren Aufgaben und Verantwortlichkeiten, denen du begegnest, all die größeren und kleineren Veränderungen, die es vielleicht gerade in deinem Leben gibt. Aber was auch immer kommt, bitte arbeite mit dem Josua-Faktor. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Das ist besser als alles, was Unternehmensberater und Motivationstrainer dir je raten oder beibringen können. Aber unser Vers aus Josua 1,5b erscheint überraschenderweise auch im Neuen Testament noch einmal. Dort in einem ganz anderen Zusammenhang. Du brauchst diesen Vers und darfst ihn für dich auch verwenden. Das ist der letzte Punkt heute Morgen. Drittens, wenn es um deine tägliche Versorgung geht. Nun weiß ich ja nicht, wie die Verhältnisse in eurer Gemeinde sind und wie es den Einzelnen hier so geht. Aber es könnte sein, es gibt solche unter uns, die vielleicht aus beruflichen, gesundheitlichen oder sonstigen Gründen ganz hart am Rande des Existenzminimums leben müssen. Oder vielleicht ist jemand unter euch gerufen worden in eine vollzeitliche Aufgabe, weiß aber beim besten Willen noch nicht, woher eigentlich der Unterhalt dafür kommen soll. Andere hingegen haben ein festes Auskommen, sind aber vielleicht noch beeinflusst von der alten Philosophie der Wirtschaftswunderjahre. Es muss mehr und mehr und immer mehr sein. Und da erreicht uns nun der Vers aus dem Neuen Testament, Hebräer 13,5. Dort heißt es: Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt: Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Ausgerechnet hier also wird unser Vers aus Josua 1,5b noch einmal zitiert. Und wir werden aufgefordert, nicht geldgierig zu sein. Wir sollen zufrieden sein mit dem, was momentan vorhanden ist, es sei nun viel oder wenig. Und auch für uns, für jeden einzelnen Christen, gilt der Satz, den vor vielen Jahrhunderten der Herr zu Josua sprach, nachdem Mose gestorben war und er vor der gewaltigen Aufgabe der Eroberung des verheißenen Landes stand. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Oder ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Wer nie erlebt hat, wie das aussieht, wenn die Fundamente wackeln, der weiß nicht, wie viel Trost in diesem Vers steckt. Dieser Vers ist die Felsplatte, auf die du dich flüchten kannst, wenn der Sturm tobt und der Regen unbarmherzig deinen Körper peitscht. Dieser Vers ist der Treibanker, der dein Schiff noch hält, wenn der Orkan darüber hinwegfegt. Dieser Vers ist die Hand, die dich hält, wenn du zusammenzuklappen und wegzuknicken drohst. Denn hinter diesen Worten steht der ewige, der unwandelbare, der unverbrüchlich treue, der seine Kinder festhält, was immer auch geschieht. So steht es ja übrigens auch in anderen Bibelworten. Ich zitiere euch jetzt zum Schluss noch ein paar solche. Da ist zum Beispiel eine der schönsten Verheißungen im Alten Testament, auch einer meiner liebsten Verse, Jesaja 41,10. Da steht etwas Ähnliches. Da sagt Gott auch: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Im Römerbrief schreibt Paulus an einer Stelle: Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben. Denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Und dann kannst du auch sprechen mit Paulus in Apostelgeschichte 26, 22a. Ich lese es mal nach der etwas älteren Lutherübersetzung, da heißt der Vers so: Aber mit Gottes Hilfe stehe ich da bis auf diesen Tag. Und zuletzt noch einmal Paulus in Römer 10, 11 und 12. Denn die Schrift spricht: Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Und ich meine, das sind mitten in allem Ernst der Zeit gute Perspektiven. Und darum halte dich ganz fest an die Zusage, die Gott auch dir mit unserem Leitvers gibt. Und lasse dir diese Zusage gewissermaßen einbrennen. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Amen. Wir wollen noch still werden und miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir es bei dir mit einem treuen und unveränderlichen Gott zu tun haben. Und wir danken dir, dass du noch da sein wirst und der Letzte sein wirst, nachdem alle anderen gegangen sind. Danke, dass sich an deiner Macht und Kraft nichts geändert hat, auch durch lange Jahrtausende hindurch. Hat sich nichts verändert. Und danke, dass wir mit dir rechnen dürfen, was immer uns auch auf unserem Lebensweg noch begegnen und widerfahren wird. Herr Jesus, danke für die Geschwister hier in Traunreuth. Bitte segne du sie und hilf ihnen, auch bei ihren Aufgaben, den größeren und den kleineren. Und hilf, dass jeder, der heute Morgen hier ist, auch in seinem Kreis und in seinen Verantwortlichkeiten immer wieder erfährt, dass du treu bist und festhältst bis ans Ende. Danke, dass wir uns dir anvertrauen dürfen für diesen Sonntag und für die kommende Woche. Amen.